So schöne Tage, auch wie diese Weihnachtsfesttage, fliegen an uns vorüber. Wir sollten dankbar sein, dass wir so viel freie Tage haben und Zeit, auch über die große Gabe Gottes nachzudenken. Heute, am zweiten Feiertag, möchte ich Sie begrüßen zu unserem Gottesdienst mit dem Wort: Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass er seinen einzigen Sohn gesandt hat, dass wir durch ihn leben sollen. Gerhard Terstegen hat das schöne Weihnachtslied gedichtet, Jauchzet ihr Himmel, Lied Nummer 33. Wir wollen einige Verse von dem Lied singen, die Verse 1 bis 4 und dann noch den 7. Vers. Beten. Herr Jesus Christus, du musst uns heute noch einmal die Augen des Glaubens öffnen, dass wir das alles begreifen, was da geschehen ist, dass wir nicht oberflächliche Erklärungen suchen für das große Wunder deiner Liebe, wie du jedem von uns nachgehst und uns suchst. Und wie du dein Leben opferst und hergibst, damit wir das erfüllte und unbegrenzte Leben gewinnen. Und wenn wir uns jetzt so versammeln, dann wollen wir vor dir wieder ausbreiten, was in unserem Leben an Lasten und an Not
auch an Schuld und an Gottesferne angehäuft liegt. Und wenn du zu uns kommst, dann bricht der Festglanz an. Dann geht die Freude an. Dann werden Menschen fröhlich. Lass das bei jedem von uns geschehen. Rede zu uns allen. Gib doch, dass jetzt keiner unter uns ist. Und auch von denen, die über die Kassetten an diesem Gottesdienst teilnehmen, die nicht dir begegnen und durch dich reich gesegnet werden. Und wir wollen dir jetzt in der Stille auch all das bringen, was uns bewegt. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Amen.
Schriftlesung aus dem ersten Brief des Johannes, Kapitel 1, Verse 1 bis 4. Sie können mitlesen in den ausgelegten Bibeln auf der Seite 236. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben, das Wort des Lebens. Denn das Leben ist erschienen, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir also gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch auch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Wir haben aber Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus, und das schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen ist.
diese Festtage, die dieses Jahr ja auch wirklich ausgiebig sind, die sind doch noch zu kurz, um all die schönen Weihnachtslieder zu singen. Ich hoffe, dass Sie zu Hause die Zeit benutzen und diese wunderbare Botschaft dieser Lieder, die durch die Jahrhunderte erklungen ist, auch in Ihren vier Wänden laut werden lassen. Ich möchte Sie auch noch darauf hinweisen, dass wir so einen herrlichen Christbaum haben. Den hat einer aus der Gemeinde gestiftet. So was Schönes wächst im Garten von Gemeindegliedern. Der muss ihn leider dort fällen, aber wir freuen uns. Und er grüßt uns auch hier. Und es ist eine schöne Sache. Aber nun wollen wir das Wort Gottes hören und das soll im Mittelpunkt stehen. Das Johannesevangelium Kapitel 1 zeigt uns, was hinter der Geburt Jesu steht. Johannes 1, Vers 1 bis 14. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dies war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch das Wort gemacht und ohne das Wort ist nichts gemacht. Für alles, was geworden ist, war in ihm das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, aber die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes, der kam als Zeuge, um für das Licht Zeugnis abzulegen, damit alle durch ihn zum Glauben kommen sollten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte Zeuge sein für das Licht. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er, also Jesus, war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, doch die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die nicht aus dem Blut und nicht durch den Trieb des Fleisches oder den Willen des Mannes, sondern durch Gott geboren sind. Und das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes, die vom Vater kommt, voller Gnade und Wahrheit. Herr, gib uns einen reichen Segen aus deinem Wort. Amen. Als ich zur Musterung musste, da haben die guten Ärzte den ganzen Körper untersucht und probiert, ob sie irgendwo einen Makel an mir finden könnten. Und sie haben ihn dann schließlich gefunden. Es war alles eigentlich soweit tipptopp, bloß dann, als sie so große Tafeln hochhielten und da waren lauter Farbkleckse drauf. Dann sagten sie, können Sie was drauf erkennen? Konnte überhaupt nichts drauf erkennen, als nur lauter solche Punkte. Dann sehen Sie da keine Zahlen. Ich sehe keine Zahlen, ich sehe nur wirre Punkte. Dann schüttelten sie bedächtig den Kopf und sagten, also Sie haben eine Farbenschwäche. Sie trösteten mich dann. Ich habe es gemerkt, dass ich doch noch den blauen Himmel von der gelben Sonne unterscheiden konnte und das Rotlicht vom Grünlicht an der Ampel. Aber die sagten immerhin, Sie haben eine Farbenschwäche, Sie sehen das nicht. Und ich habe das gern noch an diesen Tafeln immer wieder probiert und habe darüber gestaunt. Ich kann mich anstrengen, wie ich will, ich kann das üben, das klappt nicht. Da lachen meine Töchter und sagen, schau, das ist ein Neuner und das ist ein Achter. Ich sehe nichts, ich sehe nur diese Punkte. Weil da, wo die Farben so schwach werden, dort habe ich kein Empfinden dafür, um diese schwachen Farbtöne voneinander zu unterscheiden. Und wenn wir heute am zweiten Feiertag noch einmal die Weihnachtsgeschichte bedenken, das Kommen Jesu, dann wollen wir dran denken, dass es nicht nur Farbenschwäche gibt, sondern auch Glaubensschwäche. Und darunter leiden Christen in diesen Tagen besonders. Die feiern Weihnachten, die singen die Lieder, die besuchen vielleicht die Gottesdienste, und doch ist ihr Glaube zu schwach, um das Wunder zu fassen. Sie ahnen etwas, aber genau sehen können sie es nicht. Da waren die Hirten ganz anders. Die rannten in den Stall und standen da. Und wenn Sie jetzt einmal fragen, was war da los, dass die das gesehen haben? Sie sahen doch bloß das Kind und Windeln. Also Was soll man da denken? Wer möchte denn das verstehen, dass das ein Retter sein soll? Und dann noch der gottgesandte Messias-König. Also verstehe, wer es will. Aber die sahen das durch die Augen des Glaubens. Und wenn Sie dann weiterdenken in die Weihnachtsgeschichte, wo Tage später Maria und Josef hinaufeilen zum Tempel, hunderte von Menschen laufen an ihnen vorüber und achten nicht auf die Frau. Vielleicht hat sie nur so ein Kopftuch umgeschlungen und das Kind im Arm, um oben die Opfer darzubringen. Da stürzt ein alter, ergrauter Mann auf die zu und reißt das Kind der Maria aus dem Arm und sagt, das ist doch, auf den habe ich mein Leben lang gewartet. Das wird der Predigtext wahrscheinlich am Sonntag sein. Warum sieht das ein Simeon? Warum sieht das eine Hanna? Im Glauben gesehen, im Glauben erkannt. Das ist gar keine Frage unserer Augen. Wie viele waren damals in der Nähe dieser Krippe Jesu, in der Nähe des Stalles und sahen das alles, was da geschehen ist, und sie sahen doch nichts. Wir haben ja gerade in unserer Bibelstunde seit langem das Johannesevangelium, und das haben die, die dabei sind, schon lang rausgekriegt, dass das das heimliche Thema des Johannesevangeliums ist. Da sind Leute, die haben gesunde Augen, die haben die Bibel unterm Arm und die können sie sogar auswendig hersagen und die sehen nichts. Und da sitzt ein Blindgeborener, der sein Leben lang nie was gesehen hat und der begreift plötzlich, dieser ist der Christus. Ich will das so klar sagen, weil in unseren Tagen sich viele an den Evangelienberichten von Jesus stoßen. Ja, wirklich. Die lesen die Bibel und sie zerlegen sie und sie über den all den wunderbaren Jesus-Geschichten sagen sie alles nur, ja, das ist alles nur ein menschlicher Bericht von irgendjemand. Und sie kommen nie zur Anbetung Jesu, des Gottes Sohnes. Dabei haben sie gesunde Augen und einen vernünftigen Verstand. Dieses Auge des Glaubens, das hier eindringen muss und das Wunder verstehen, das da geschehen ist. Wie kann man denn sehen? Nicht, indem man noch mehr hinschaut. Ich sagte noch einmal, es können selbst Theologen sein, die Tag und Nacht mit dem Wort der Bibel umgehen, neutestamentliche Exegeten, wie man mit dem Fachwort sagt, und die verstehen doch überhaupt nichts, weil sie nichts sehen vom Christus Gottes. Darum ist gut, dass uns Johannes am Anfang seines Evangeliums das zeigt, was auch in den anderen Evangelien so deutlich steht. Das Sehen kommt nicht mit den Augen, sondern mit den Ohren, mit dem Hören. Das Gotteswort muss durchdringen durch unsere vielfachen Barrieren und durch diese Isolierungen und muss uns durchbohren bis ins Gewissen hinein. Und wer das einmal begriffen hat, dass das, was Jesus sagt, die Jesusworte voller Kraft und Dynamik sind, von solch einer Kraft, wie man es von irdischen Worten überhaupt nicht kennt, von Menschenworten überhaupt nicht verstehen kann. Diese Jesusworte, die so kräftig sind, dass sie bis im Innersten uns treffen können, der kann plötzlich anfangen, Jesus als Gottes Sohn zu sehen und als Christus zu erkennen. Ich habe jetzt gar nicht die Zeit, um das im Johannesevangelium mit Ihnen durchzugehen. Ich habe das für mich zu Hause getan, in der Vorbereitung für diese Predigt, dass ich die Konkordanz zur Hand nahm und dann nachschaute, wo steht Wort Gottes im Johannesevangelium. Und da kommt das ja nachher. Die Stelle mag für viele stehen, wo Jesus sagt, wer sagt denn ihr, dass ich bin? Und wollt ihr nicht weggehen? Da sagt Petrus, wir können nicht, weil deine Worte uns im Herzen brennen. Die Worte waren das Entscheidende, nicht das Sehen der äußeren Leibesgestalt Jesu. Die war ja anstößig, auch damals für die Menschen. Dann sagten sie, der kommt aus Nazareth, wir kennen seine Brüder, wir kennen seine Mutter. Was will der uns Besonderes sagen? Noch bis zur letzten Verurteilung Jesu war das äußere Erscheinungsbild immer nur ein Anstoß, an Jesus zu glauben. Die Worte Jesu haben gebrannt. Oder als Jesus mit der Samariterin gesprochen hat und die Leute aus der Stadt Samaria nachher herkamen, sagten sie zu der Frau, jetzt glauben wir um der Worte willen, die Jesus zu uns geredet hat. Wenn sie zum Glauben kommen wollen in diesen Weihnachtstagen, wenn sie fest und gewiss werden wollen, dann müssen sie diese Worte Jesu in ihr Herz aufnehmen. Oder darf ich Sie erinnern an eine andere Geschichte? Und ich will Ihnen heute einfach viel Anschauliches bieten, weil ich dachte, so am zweiten Feiertag nochmal so eine ganze schwere Weihnachtspredigt, ob man die noch fassen kann, ob da noch das Glüsten da ist nach so viel Speise. Der Hauptmann von Kapernaum, der sich sorgt um den Buben, der da krank im Sterben liegt und der zu Jesus kommt und von dem Jesus dann rühmt und sagt, der hat mehr begriffen als das Haus Israel. Was hat denn der Hauptmann begriffen? Er blieb nicht an der äußeren Erscheinung, am Menschenbild Jesu hängen, sondern sagt, du Jesus, bei dir ist das toll. Wenn du ein Kommando sprichst, dann haut das hin. Wenn du etwas befiehlst, dann setzt das sich durch, dann wird das so, wie du sagst. Das sind nicht Worte, wir Menschen machen bla bla bla. Bei mir noch ein bisschen auf dem Kasernenhof, wenn ich meine Kommando gebe, dann schwenkt das ganze Bataillon. Aber bei dir, du musst nur über der Krankheit dein lösendes Wort sprechen. Und dann wird es so, dein Wort, das trifft und das verändert sogar die Natur. Ich war gestern froh, dass uns Rolf Hille hier in der Predigt diese Karikatur gezeigt hat. Ihr macht nur Worte, Worte. Ja, unsere Worte, die wären wirklich dumm, wenn wir hier nicht Gottes Worte hören würden. Und alle eigenen Menschenworte können Sie vergessen. Sie wissen, wie das Sie durch die Todesstunde hindurchtragen kann. Und darum ist mein erster Leitsatz, den ich aus diesem Johannesevangelium rausnehmen will. Jesus, das ist das komprimierte Gotteswort. Komprimiert heißt zusammengepresst. Ganz eng zusammengedrückt. Jetzt muss ich doch noch etwas Philosophisches mit Ihnen kurz durchnehmen und behandeln. Aber das ist etwas, was jeden angeht. In unserer Zeit tun wir deshalb so schwer mit dem Glauben, weil wir in einer Zeit leben, in der alles, was man fassen kann, in die Hand nimmt, das ist, was einzig real ist, das glauben wir, sagen schon die kleinen Kinder, wenn ich es nicht fassen kann, dann will ich es nicht glauben. Aber das kann man mit dem Fachwort belegen, das ist ein Materialismus. Diese materiellen Dinge, die sind für uns die fest sind und nach denen richten wir unser Leben ein. Wie schlimm ist das, wenn man kein Geld mehr hat? Wie schlimm ist es, wenn man nichts mehr zwischen den Zähnen zum Essen hat? Wir hängen von der Materie ab. Und deshalb haben es die Sozialisten immer leicht gehabt, am Anfang der großen Geisteswende, im vorigen Jahrhundert, in dem sie gesagt haben, Mensch, die Pfarrer, die vertrösten euch auf und jenseits. Hauptsache ist, dass man den Menschen hilft für das, was hier in dieser Welt einmal nötig ist. Der braucht Essen, der braucht Wohnung, der braucht die rein materiellen Dinge. Ist doch klar, es leuchtet jedem ein. Aber nun mutet uns das Bibelwort zu, einmal zu prüfen, dass all die materiellen Dinge nicht bleibend sind. Nicht nur, dass sie nichts mitnehmen einmal in den Sarg, sondern das vergeht. Diese Welt wird zerbrechen. Himmel und Erde werden vergehen. Ja, was ist eigentlich das, was Bestand hat? Das Einzige, was das Wirkliche ist, was hinter all den materiellen Dingen steht, sagt die Bibel, ist Gott, der das will, der das befiehlt, der das geschaffen hat. Und Gott spricht und dann geschieht das. So hat er die Welt geschaffen. Die ganzen Dinge, die wir heute sehen, die ruhen auf dem Befehlswort Gottes, auf dem Reden Gottes. Wenn ich das so kurz sage, weiß ich nicht, ob das bei Ihnen wirklich dieses auslöst, dass jetzt unser ganzes Denken einmal umgestellt wird. Die wirklich realen Dinge in der Welt, das sind die Worte Gottes. Das andere ist zeitlich und begrenzt. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das, was hinter den sichtbaren Dingen steht, ist das Reden Gottes. Und nun sagt hier der Johannes so groß in dem Evangelium, Das, was uns hier erschienen ist in Jesus, das ist das ganze zusammengedrängte Reden Gottes. Darum sind die Worte, die Jesus geredet hat, wieder von Gott bestätigt und voll Kraft. Die setzen sich durch und die werden auch eingelöst. All die großen Zukunftsweisagungen Jesu werden alle erfüllt. Und wenn Jesus sein Wort sprach, etwa vor dem taubstummen Jungen, der nichts hören konnte, Hephata, und dann taten sich die Ohren auf. Das ist das Große, dass das Wort Gottes heute auch geschieht, dass sich etwas ereignet, sobald wir es verkündigen, dass Menschenleben gewandelt werden, dass Menschen froh werden, dass Menschen glauben können. Das geschieht unter dem Hören des Wortes, weil in dem Wort die ganze Kraft Gottes drinsteckt. Und nun ist noch größer gesagt, in Jesus ist das ganze Gotteswort komprimiert. All das, was schon einst von den Propheten verkündigt war, ist noch einmal in Jesus bestätigt und erfüllt. Sie können doch nicht Altes und Neues Testament auseinanderreißen. Dass Sie wissen, wie das Schriftverständnis Jesu war. Jesus wollte mit seinem Kommen nur das ganze Alte Testament, das ganze Prophetenwort und das Gesetz erfüllen und in Geltung setzen. Alles sollte in ihm Ja und Amen sein, bestätigt und erfüllt. Und darum kann man nicht genug immer Jesus nachdenken und seinem großen Wort nachlauschen. Und dass das unser Lebensmotto wird: Ich möchte nur ihn erkennen und ihm gleichgestaltet werden, ihm immer ähnlicher werden, diesem großen Gotteswort. Er war das Wort und das Wort war bei Gott. Und da, wo Jesus ist, da ist dieses Wort lebendig. Und da fangen Menschen an, plötzlich zu sehen und zu verstehen und das Wunder zu begreifen. Aber das Zweite steht da noch in dieser Weihnachtsgeschichte des Johannes. Da steht, er macht meine Finsternis hell. Ich will es Ihnen wieder mit anschaulichen Bildern einfach zeigen. Der Johannes hat ja in seinem Evangelium nur einige wenige Wundergeschichten aufgenommen. Nicht, dass er die anderen nicht gekannt hätte. Die wusste er sehr wohl. Ihm genügten einige Wunder, um das zu zeigen. Als Jesus dort etwa am Teich Bethesda an den schrecklichen Krankheiten vorüberging und vor dem Mann stehen blieb, 38 Jahre krank. Das hat er gern erzählt. Oder von dem Blindgeborenen das Schicksal. Einige Kranke, Leidende erstehen so vor unserem Auge. Und dann erzählt er das so anschaulich, wie plötzlich dort Jesus sein Wort spricht, sein Heilungswort. Und es geschieht. Die Kranken werden gesund. Steh auf, nimm dein Bett und geh, sagt er zu dem Kranken am Teich Bethesda. Wie, ich soll aufstehen? Ja, steh auf. Du kannst, wenn dich Jesus auffordert, dann kannst du das tun. Es wird so sein und wird sich erfüllen. Wie war das, als dieses Licht hineinleuchtet in die Dunkelheit eines solchen kranken Menschen? Und wie ist das heute, wenn ein Verzweifelter plötzlich merkt, da spricht Jesus zu mir in meiner Krankheit. Da unten am Krankenhaus Bethesda ist in jedem Zimmer so ein Wort drin. Und ich weiß, wie das zu den Kranken reden kann. Aber wenn Sie das Johannesevangelium lesen, merken Sie, dass er nicht einmal die Krankheit als die schlimmste Dunkelheit ansieht. Sondern für ihn ist die schlimmste Dunkelheit, dass selbst fromme Leute, die mit der Bibel leben, im Finstern sind und nichts vom Kommen des Lichtes sehen. Davon spricht er nur. Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Der Herodes, der seine eigene Frau umgebracht hat und zwei seiner Söhne, der hat es natürlich nicht begriffen. Aber die Frommen haben es nicht begriffen, wer der Christus ist. So finster war es in ihrem Leben. Wie ist es nur möglich, dass sie nicht begreifen, dass doch dieses Licht hineinleuchte? Er war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet. Wenn Sie sich einen Augenblick Stille nehmen in diesen Weihnachtstagen und ihr Leben betrachten vor Jesus, dann leuchtet das Licht auf und sie erkennen die vielen Versäumnisse und die Schuld, die Gottesferne und die ganze Ablehnung. Und sie erkennen das Kreuz Jesu und seine Vergebung und seine Liebe. Und sie wissen, wie das ist, wenn er Schuld in des Meeres Tiefe wirft. Das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet. Ach, wenn das doch bei uns geschieht in diesen Weihnachtstagen, nicht bloß, dass wir Kerzen anzünden, sondern dass das Licht Jesu ganz hell hineinleuchtet in unsere Herzen, hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung von der Erkenntnis Gottes im Angesicht Jesu Christi. Dass es ganz hell wird bei Menschen. Sie können viel über diese Fragen diskutieren. Ich bin nichts gegen das Diskutieren, ich schwätze auch sehr gern. Aber Sie werden durch all Ihre Verstandestricks auch kein Stückchen Jesus näher kommen und der Erkenntnis des Glaubens. Sie können das helle Licht des Evangeliums nur sehen, wenn Sie das Wort Jesu hören, auch mit den harten Botschaften, die er hat, und wenn Sie es hören auf dem Hintergrund eines wachen Gewissens. Wenn das Wort Sie durchbohrt, dann geht der helle Schein im Herzen an. Und Sie können all das begreifen, was Gnade und was Vergebung ist, Liebe Gottes, Auferstehung, neues Leben. Das ist noch das Dritte, das hier Johannes beschreibt. Ich hoffe, dass es heute für Sie keine schweren Worte waren, sondern dass irgendwo das praktisch für Sie wurde. Er schließt uns den Himmel auf. Er schließt uns den Himmel auf. Noch einmal erinnert Johannes an das, was er nachher im Evangelium dauernd erzählen muss, dass da Türen verrammelt sind. Wir haben das ja schon im Heiligen Abend betrachtet, dass viele nichts wissen wollen vom Jesus, vom Kommen Jesu und die Türen zusperren. Und wir erleben das sogar in einer christlichen Welt, wo viele Menschen mit uns feiern, aber sie wollen nicht die Türen öffnen, dass Jesus einkehren kann. Das ist schön, Jesus klopft an, drückt an der Türe. Sie müssen nur aufmachen, nur den Riegel wegnehmen und ihn zu ihnen lassen. Er drängt zu ihnen in diesen Tagen. Und dann steht da, die ihn aufnahmen, die Türe aufmachten. So einfach ist das Weihnachtsevangelium. Nur die Türe aufmachen, Jesus in dein Leben einziehen lassen. Das ist kein pietistisches Evangelium, das ist das Evangelium des Johannes. Die ihn aufnahmen, das ist Christsein. Ihn, Jesus, in ihrem Leben aufnehmen, einlassen in ihr Leben. Denen gab Jesus Macht, Gottes Kinder zu heißen. Nein, zu sein. Menschen nach dem Schlage Gottes, nach dem Format, nach dem DIN-Format Gottes. Leute, die leben mit den großen Maßstäben Gottes, lieben, wie Gott liebt, treu sein, wie Gott treu ist, wahr sein, wie Gott wahr ist, rein sein, wie Gott rein ist. Wie kann man das als Mensch? Jesus gibt Macht dazu. Es ist immer wieder schlimm, dass Christen das missverstanden haben und gemeint haben, sie können ihr Leben ändern, indem sie sich kasteien, indem sie sich quälen in der Heiligung, indem sie ihren schwachen Willen noch einmal zusammennehmen und sich drücken. Nein, nein. Die, die ihn aufnahmen, denen gab er Macht. Vollmacht steht da. Befehlsgewalt. Die konnten das auf einmal. Da konnte plötzlich ein solcher Geizkragen, der am Zoll saß und der immer nur rechnete, wo er Profit rausholt, plötzlich sein Geld stehen lassen. Da hatte plötzlich eine Frau oder ein Mann mit seinen unreinen Gedanken ein reines Herz, weil Jesus Macht gab. Und ich denke, dass auch in diesem Jahr die schlimmste Not bei so vielen von Ihnen, die Weihnachten feiern, ist, dass wir in der Seele verwundet sind, dass wir hängen bleiben an Erinnerungen von vorgestern, an Schmerzen, die uns zugefügt wurden, dass wir am liebsten solche Tage wie auch den Weihnachtsabend weinend verbringen im Selbstmitleid mit uns,
weil es uns so schwer geht und weil wir so viel Böses erfahren und eine so schwere Lebensführung haben. Wie wird das sein, wenn Sie in der Tiefe Ihrer Seele Jesus aufnehmen? Das ist das allergrößte Wunder. Und ich sage es Ihnen im Namen Jesu, dass es Heilung gibt, selbst in seelischen Verwundungen, die größer sind, als Sie verstehen können. Wenn Sie Jesus aufnehmen, ihn aufnehmen dort, wo wir nur allein waren mit unserem Schmerz, und Sie auf einmal merken, dieser Jesus sagt Ja zu mir, der nimmt mich an, der zieht mich an das Herz Gottes hin und er gibt meinem irdischen begrenzten Leben eine ewige Hoffnung und ich darf fröhlich leben in einer großen Sicherheit, weil er mich angenommen hat und weil er bei mir ist und mich stärkt und mutig macht. Es war doch noch mal ein ausgewachsenes Weihnachtsevangelium mit einer Fülle von Entdeckungen. Ob Sie das alles heute am zweiten Feiertag, am vierten Gottesdienst hintereinander packen konnten, von diesem großen Evangelium, aber das steht da, und geht das weiter. Wir haben alle genommen, Gnade um Gnade. Wir haben uns tüchtig eingedeckt. Bei Weihnachtsgutzeln müssen Sie sich vorsehen, dass Sie sich nicht überessen. Am Evangelium von Jesus können Sie sich nicht überessen. Da können Sie nicht genug davon hineinnehmen, damit Sie dann, wenn die Herausforderungen und die Spannungen des Jahres 85 auf Sie zukommen, Sie sagen, wir haben genommen. Wir haben ihn gefunden und wir haben das Heil und das Leben und die Überfülle haben wir. Und ich habe die Auferstehung und das Leben und das Licht und die Freude, wie das nachher im Johannesevangelium so groß kommt. Wenn Sie ihn aufnehmen, haben Sie ihn richtig aufgenommen. Ihre Kindertaufe wäre mir zu wenig. Und dass Sie bei der Konfirmation niedergekniet sind, wäre mir auch zu wenig. Wenn Sie nicht mit Ihrem klaren Willen gesagt haben, ja, Herr Jesus, dich will ich. Und wenn Sie es einmal getan haben, dass Sie es heute noch einmal bestätigen und sagen, ich will dich. Ich will dich, Jesus, haben. Mir gefällt so sehr der Weihnachtsvers, den ich gerne in solchen Weihnachtstagen zitiere von der Großmutter Zinzendorfs, dieser genial begabten Henriette, Freifrau von Gersdorf. Ich will nicht kleine Gaben, o Gotteskind, von dir. Dich selber will ich haben und bitten, dass auch mir du magst, geboren heißen der Welt und Sünde mich auf ewiglich entreißen und leben nur für dich. Amen. Nun haben wir das schöne Lied »Ich stehe in deiner Krippen« hier noch gar nie gesungen. Wir wollen das nachholen und singen vom Lied 28, die Verse 2, 3 und 4.
Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir wollen das vor dir aussprechen, wie unsere Glaubensschwäche uns hindert, dich zu sehen, und wie wir uns oft stoßen, auch in deinem herrlichen Evangelium, wie wir uns von deiner Knechtsgestalt abwenden und an irgendwelche anderen Gefühle und Erlebnisse suchen. Darum bitten wir dich, dass du dein Wort so zu uns sagst, dass es unsere Widerstände aufbricht und alle Hindernisse überwindet. Wecke du Glauben in uns und vergib die Schuld des Unglaubens. Wir wollen sie vor dir bekennen und bereuen und loslassen. Und dann wollen wir dich aufnehmen. Mach du es ganz hell in uns. Du willst diesen hellen Lichtschein in der Finsternis anzünden. Mach es auch in unserem Leben, in der Tiefe unserer Seele, ganz hell, dass wir uns selbst in deinem Licht erkennen und begreifen, wie du uns umfängst mit deiner Liebe, wie keiner in dieser Welt ist, dem du nicht nachgehst, dem du nicht vergibst, dem du nicht Leben in ganzer Erfüllung schenken willst. Und so gib's doch jetzt, dass es jeder begreifen kann unter uns und dass wir es selbst auch dolmetschen können, weitersagen können bei den traurigen, verlassenen, einsamen, auch bei so vielen kritischen jungen Leuten, dass sie es verstehen und aufnehmen und zum Glauben kommen an dich. Und wir wollen dich auch bitten, dass das Zeugnis, das Christen überall in der Welt von dir ablegen, doch auch von dir benützt wird, dass es weltweit noch einmal eine große Erweckung gibt und viele zum Glauben an dich kommen. Lass doch dein Licht auslöschen nicht, auch in unseren Zeiten und in unserem Volk, sondern gib du doch, dass viele gerettet werden und das Leben finden in dir. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir nehmen noch mal Platz und singen den 9. Vers vom Lied 28. Notizenzettel, das ist der gelbe hinten, dass Sie den mitnehmen bis zum Altjahrsabend, geht auch noch der weiße Nummer 68, jetzt brauchen Sie Nummer 69, dass sich jeder selbst versorgt, damit Sie über unsere Gottesdienste und alles, was sonst wichtig ist, informiert sind. Hier wird nur das Unwichtige bekannt gegeben, das Wichtige steht immer auf dem Blatt. Wir haben noch diese Weihnachtskassetten drüben, die waren ausgegangen. Dummerweise haben wir nicht gewusst, dass doch noch ein ganzer Schwung da war. Wenn noch jemand eine sucht für einen Besuch oder so, die hat's noch drüben mit den auch Weihnachten und Neujahr aus der Jona-Produktion. Das Opfer heute, das wollen wir geben für die Liebenzeller Mission. Wir hatten am 4. Advent im 2. Gottesdienst den Besuch von dem Missionar Meyer, der im Januar wieder ausreist. Ich habe immer wieder mal Grüße von ihm übermittelt.
Er macht eine Landwirtschaftsfarm in Papua-Neuguinea seit 3 Jahren, hat aus unserem Gottesdienst heraus eine Frau geheiratet. Es ging aber nicht über die Kassette, sondern die hat er schon vorher gekannt. Und die gehen nun wieder miteinander hinaus. Und er hat im 2. Gottesdienst, im 4. Advent, uns ein liebes Wort gesagt hier. Aber wir haben das Opfer schon für den Dr. Kilgus gehabt. Und da habe ich gedacht, nehmen wir es am 2. Feiertag für die Arbeit, die da draußen geschieht. Das ist ja so schön, wenn manche Leute heute fragen, wo kann man denn konkret helfen? Lassen Sie sich nicht immer so von so kurzfristigen Hungerbildern aufreizen. Da, wo Christen im Namen Jesu langfristig helfen, das geschieht am allermeisten in der Verbindung mit den Missionsgesellschaften, wo Leute auch lernen, wie man den Boden bestellt und wie sie angeleitet werden, wie sie in diesen schwierigen Verhältnissen, wo sie leben, wirklich verantwortlich umgehen können. Das ist groß und ich freue mich, dass der Missionar Meyer, der viel auch in unserem Gottesdienst war, als er Student war in Hohenheim, wie er da draußen in Papua-Neuguinea Dienst tut und auch mit uns verbunden ist, immer wieder über diese Gottesdienstkassetten. Dafür ist heute das Opfer bestimmt. Und nun wollen wir uns unter den Segen Gottes stellen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.